Lesen ist schwul, der Podcast.
Hello.
Hello, hello.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier.
Das Lesen ist schwul.
Es ist warm.
Das waren wir, wie wir schmelzen.
Lesen ist schwül. Ich hoffe, ihr seid euch bewusst, was für ein riesiges Opfer wir erbringen, dass wir jetzt für die Dauer dieser Aufnahme den Ventilator ausgeschaltet haben.
Ja.
Weil
vor diesem Licht sitzen, das immens ist.
Jesus Christus, ich habe mich nochmal abgepudert. Ich glaube, ich glänze jetzt schon wieder.
Mir war es einfach wurscht. Ich habe gedacht, ihr müsst einfach damit leben, wie ihr ausschaut. Kann man nichts machen.
Falls ihr geblendet werdet von der Reflexion unseres Schweißes. We're sorry. Es ist massiv warm. Die Hitzewelle ist endgültig angekommen. Wir haben am Wochenende 36 Grad. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde es am Freitag in München 38 Grad haben. Jesus Christus, es ist Pride an diesem Wochenende. Da laufen Leute in Lack und Leder rum. Ist das Wetter homophob, ist da meine Frage.
Schlimm.
Einfach schlimm. Aber wir sind ja kein Boomer-Podcast. Wir
wollen
ja nicht nur über das Wetter meckern.
Sondern über Bücher, wo es gar kein Boomer-Thema ist.
Naja, ich würde sagen, wir reden über coole, nicht so boomerige Bücher. Wir müssen aber auch gestehen, dass wir diesen Monat bzw. die letzten 4 Wochen nicht so viel gelesen haben.
Ja.
Also verhältnismäßig haben wir jetzt hier, das ist unser geteilter Stapel, das ist so viel, wie manchmal eine von uns in einem Monat alleine packt. Machst du nichts.
It do be like that sometimes.
Statistisch gesehen, wir tracken ja beide mit Bookie, was wir lesen. Weil letztes Jahr auch schon der Juni mein schwächster Lesemonat. Habe ich auch nur zwei Bücher
Sinn,
geschafft.
Weil dann ist es warm, dann ist man im Freibad die ganze Zeit. Im Freibad, wie wir letzte Folge schon erörtert haben, hat man das Buch ja meistens dabei, aber man liest dann doch nicht.
Ich hatte auch einfach nicht so Bock zu lesen.
Ich habe viel weniger Auftritte.
Ja.
Das heißt, ich sitze viel weniger im Zug.
Irgendwie.
Und wenn ich im Zug sitze, bin ich beschäftigt mit Überleben, wenn es ein Regio ist.
Ja.
Aber wir müssen uns dann nicht entschuldigen.
Voll. Ich war im Kino, ich habe sehr viel Animal Crossing gespielt. Ich hatte eine gute Zeit,
abseits
der Bücher. Und dann ist ja bald August und dann ist es zwar trotzdem ultra heiß, aber wir sind im Urlaub und werden wegschmökern ohne Ende.
Fuck ja.
Was will man machen?
Jetzt schon Bock.
Deswegen ist es jetzt auch einfach eine kurze Folge, was ich angesichts der Hitzesituation auch gar nicht so schlimm finde.
Soll ich dann gleich losstarten?
Please do.
Ich habe gelesen The Testaments von Margaret Atwood. Ich habe ja auch schon gelesen Die Handmaid's Tale. Und habe mit Testaments angefangen, weil ich nicht gecheckt habe, dass das der zweite Teil ist. Ich habe gedacht, sie haben vielleicht The Testaments übersetzt auf, also dass The Handmaid's Tale der deutsche Titel ist. Weil die das manchmal machen.
Ja,
manchmal haben englische Bücher weirde englische Titel auf
es
Deutsch.
Das ist ja der Report der Markt auf Deutsch.
I did not know. Obviously habe ich das nicht gewusst. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen und war so, ich check null.
Wieso
ich check einfach überhaupt nicht.
Keine Charaktere.
Ich kenne mich gar nicht aus. Und dann habe ich gegoogelt und rausgefunden, es ist der zweite Teil, du dummen Batzen.
Hättest du gleich einfach mich fragen können. Ich hätte das sagen können.
Ich habe dann den zweiten Teil gelesen. Ich habe das schon ewig im Regal stehen, weil ich das irgendwann damals während Corona abgekauft habe von Hami.
Na, wird.
LG an der Stelle.
Internet-Friend.
Genau. Und ich möchte sagen, ich finde ihn besser als den ersten Teil. Oh. Hot Take.
Soll vorkommen.
Mir war der erste Teil irgendwann ein bisschen langsam und ein bisschen langweilig. Mhm. Weil es geht so sehr, es ist auch Absicht, so, check ich schon, dass so sehr viel um diesen Tagesablauf geht und es sind ja auch die Rückblicke drin und so.
Man merkt, wirklich ist es so warm.
Aber
wir stolpern über alle Wörter. Ich habe am Wochenende 3 Anläufe gebraucht, um Mango Matcha, jetzt weiß ich mir kurz nicht sicher, ob es richtig ist, Mango Matcha zu sagen und bin mehrmals bei
Das wäre fast das Slur gewesen,
nee,
Lena.
Aber was habe ich gesagt? Ich habe irgendwas, Macho Manga.
Manga
Macho habe ich gesagt die ganze Zeit und war so, es klingt richtig, aber es ist nicht richtig. Es ist auch Wörter, aber die falschen.
Ja.
Yes. Entschuldige.
Alles gut.
Rückblicke, wolltest du sagen.
Genau. Und das hier ist aber deutlich, ich schaue da drüben, weil da mein Journal liegt, wo ich eingetragen habe, wie ich es finde. Ich habe tatsächlich 4,5 von 5 Sterne gegeben für The Testaments, weil ich es wahnsinnig spannend fand. Erstens haben wir die Perspektive von Aunt Lydia, die ja so die Chefin der Frauen ist in dieser neuen Ordnung. Und wie die da hinkommen ist und was die alles macht.
Ja, und wie wir dieses frauenfeindliche System ja auch sehr aufrecht erhält.
Ja, genau. Und wir haben dann zwei Mädels, also Jugendliche, eine von außerhalb, die eingeschleust wird, und eine von innerhalb, die so sehr in diesem, die da drin aufgewachsen ist und da sehr an das alles glaubt, und dann irgendwann langsam merkt, irgendwie ist es irgendwie ist es unfair, weil irgendwie sagen alle, alle diese Regeln sind da, um uns zu schützen, und wenn mir trotzdem was passiert, dann macht niemand was. Mhm. Und die sind bei dieser Aunt Lydia auf einer Schule und sollen eben auch Tanten werden. Und genau, ich habe dann danach die Serie hinterher geschaut und war sehr überrascht, wie weit die Serie weg ist vom Buch.
Ja, da war ich auch, ich habe bei der Serie so ein bisschen mitgeguckt.
Ja.
Und du hast dann immer gesagt, das ist im Buch ganz anders.
Ja, aber ganz anders.
Also kompletter Plot einfach geändert.
Ganzes Setup anders, aber sie hat auch mitgeschrieben. Das heißt, sie muss mit der Serie auch irgendwie happy sein. Und ich check, wenn man das auslegt auf mehrere Staffeln vielleicht, dass man das ändern muss.
Buch lässt sich ja auch ganz selten eins zu eins in Film übertragen und das ist gut. Also ja, Bücher haben ja eine ganz andere Dramaturgie.
Ja. Und es wird quasi, es werden die Geschichten von die zwei Mädels relativ chronologisch erzählt. Mhm. Und es ist natürlich in der Serie spannender, wenn die sofort aufeinandertreffen und dann gibt es Rückblicke, wie wenn die erst bei der Hälfte vom Buch treffen sie die dann zum ersten Mal.
Ja, später.
Und das fand ich einfach mega, mega, mega spannend. Das ist deutlich politischer. Es geht also um so außenpolitische Sachen. Also, wo sagen die Nachbarländer? Wo kann man hinflüchten? Welche Grenze ist offen? Wo sind die Nachbarländer neutral und wollen sie nicht äußern? Wo hat jemand den Krieg erklärt? Ja. Und das fand ich alles wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig spannend und sehr, sehr toll.
Cool.
Jo.
Ich habe gelesen Fast ein Leben von Kieran Millwood Hargrave.
Dass ich die ganze Zeit verwechsel mit A Little Life.
Überhaupt nicht. Auch gay, auch sad, aber anders. Fast ein Leben habe ich vom Kein und Aber Verlag zugeschickt bekommen. Das war eine bezahlte Kooperation auf Instagram. Dieser Beitrag hier ist nicht bezahlt. Juhu, Disclaimer aus dem Weg. Ich war etwas überrascht, als dieses Buch ankam, weil ich mir vielleicht die Seitenzahl nicht durchgelesen hatte. Und dann hatte ich Respekt, weil das so an die 600 Seiten sind, glaube ich. Sehr viele auf jeden Fall. Über 500, if I'm not mistaken. Und an die 600. 570 oder so. Und die Leute, die diesen Podcast regelmäßig hören, werden sich vielleicht schon eins und eins zusammengezählt haben. Ich lese nicht so häufig sehr dicke Bücher. Und gerade so Literary Fiction, also so, keine Ahnung, Made von Ellie Hazelwood, war auch super dick, aber das liest sich einfach sehr, sehr schnell. Und da hatte ich ein bisschen Respekt vor, aber ich wurde so gut reingesogen. Es geht um zwei Frauen. Law und Erica.
Steht hinten nicht drauf.
Doch, Law und Erica. Law, ich weiß auch immer nicht, wie. Sie wird Laure Erica geschrieben, ja, und Laure ist Französin. Ich schätze Law. Diese Frau auf jeden Fall.
Die zwei.
Es geht um die zwei. Erica geht als so sehr junge Frau nach Paris und möchte da eigentlich nur so einen Sommer verbringen, bevor sie dann mit dem College anfängt. Also in England, englisches College.
Britisch, deswegen College.
College, mit dem College anfängt. und trifft dann da auf Laure, eine deutlich ältere Frau. Und die beiden sind irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, Erica ist anfangs eher so fasziniert einfach von ihr. Und dann nähern sich die beiden an und Erica ist so, auf einmal finde ich Frauen attraktiv und trifft so zum ersten Mal in ihrem Leben queere Menschen.
Und, Laure ist so, weil sie ist Französin.
Na, mon Dieu. Laure ist aber von Anfang an eine kleine Ho. Und hat kein Problem, also hat Erfahrung in diesem Bereich. Und dann haben die beiden so eine kleine Sommerromanze und dann bleibt Erica ein bisschen länger als gedacht und dann geht sie zurück nach England. Und dann treffen sie sich wieder und dann führen die Wege wieder auseinander und dann treffen sie sich wieder. Und das ist so.
Es ist bei zwei an einem Tag.
Ja, das steht auch oben als Ding drauf. Der packendste Liebesroman seit zwei an einem Tag. ich habe zwei an einem Tag nicht gelesen oder gesehen, also I could not tell, aber.
Oh mein Gott, es ist eine Fliege in der Softbox.
Ja, die wird hoffentlich nicht zu Tode schmoren da drin. Nun ja.
Sorry.
Die beiden sind. So, die können nicht miteinander, die können aber auch nicht ohne einander. Und das ganze Buch begleitet, also sie sind dann am Ende wirklich erwachsen und alt. Also es endet damit, dass eine von beiden an Altersschwäche stirbt, basically. Also man begleitet sie ihr Leben, fast ein Leben. Und die Charaktere, finde ich, waren so schön ausgearbeitet. Also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ich kannte sie. Ich glaube, es lag auch sehr dran, dass ich große Teile des Buches am Stück gelesen habe, im Zug oder so. Ich finde, man wird immer noch mal mehr so reingenommen, reingesogen in die Handlung. Der Freundeskreis von Lore, also die queeren Friends aus Paris, ganz, 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 ganz tolle Charaktere. Es geht so sehr viel um die 80er, also die Zeit, wo sie sich kennenlernen und wie es so ist, da queer zu sein, wie so die Erfahrungen in Paris sind, was auch so ihre Ängste sind und wie so die Ängste, die die beiden haben, sie auch so voneinander fernhalten. Und es ist so ganz oft so Situationen, wo man sich denkt, jetzt könnten sie sich vielleicht endlich mal kriegen und sie kriegen sich nie. Und es ist frustrierend, aber es ist gleichzeitig auch einfach sehr, sehr schön, wenn man, egal ob sie sich jetzt haben oder nicht, ob sie zusammen sind oder nicht, ob sie jetzt mit wem anders zusammen sind oder nicht, ist da immer so eine sehr große Zuneigung und Zärtlichkeit füreinander. Auch in Momenten, wo sie sich wirklich eigentlich gar nicht ausstehen können und wahnsinnig sauer aufeinander sind, ist da trotzdem so ein, irgendwie so halt so eine zueinander Gezogenheit. Es war ganz, ganz toll. Ich habe es auf Instagram schon gesagt, auch hier nochmal, es ist am Anfang, gerade wenn es in den 80ern spielt, sind so ein paar, so eine kleine Bemerkung, eine kleine Äußerung, die man so nicht mehr sagen würde. Also
wo du quasi mit dir selber die Diskussion aufgemacht hast, hat das jetzt sein müssen, muss man ja das reproduzieren? Aber es sind halt auch die 80er.
Es sind so irgendwo auch die 80er. Ich glaube, es wäre jetzt nicht zwingend nötig gewesen. Es ist aber auch nicht, also es wird jetzt nicht das N-Wort genannt oder so, sondern es ist halt an einer Stelle, redet Lore auf einer Party mit einer schwarzen Person und dann sagt Erica, sie redet schon den ganzen Abend mit der Schwarzen. Und es ist an sich ja, also so keine krasse rassistische Beleidigung oder so, sondern aber es ist halt so, es hat ein Geschmäckle, würde ich sagen.
Ja.
Und Erica struggelt so ein bisschen mit ihrem Körperbild. Und dann sind da so ein paar Sachen drin, wo ich sagen würde, das könnte jetzt halt irgendwo auch so ein bisschen so, ist jetzt nicht die Body Positivity, die man heutzutage vielleicht gerne in Romanen hätte. Aber gleichzeitig,
hey, ist ja schon wieder out, gell?
Ja, gleichzeitig macht es halt irgendwo die Charaktere auch fehlbar. Und zumindest in Erikas Fall richtet es sich ja auch so ein bisschen gegen sie, was ja auch so zu ihrem Charakter und diesem Bild, das man von ihr gezeichnet bekommt, beiträgt. Ja, da habe ich kurz mit mir gerungen, aber es ist auch wirklich, also ich glaube, das nimmt jetzt hier sehr viel mehr Raum ein, als es im Roman eigentlich tut. Es war nur beim Lesen bei mir einfach ein sehr, ja, Gedankenprozess, vor allem halt auch mit diesem Hintergrund von, kann man das dann, also kann ich das empfehlen oder löst das bei jedem dann was Negatives auf? Ich glaube nicht. Falls doch, sag gerne Bescheid. Aber
dann kriegst du einen Entschuldigungsbrief.
Ich glaube, es ist nicht heavy, sondern halt einfach so, na, würde ich jetzt so nicht mehr formulieren. Genau.
Ich habe noch gelesen, Sperrgut. Tolles Cover. Das hat uns Lalena aus der Buchhandlung Dombrowski empfohlen, weil gay. Das war, glaube ich, die Begründung.
Nee, sie hat, glaube ich, schon auch mehr noch dazu gesagt als es bumsen Leute. Nee, ich glaube, es war auch.
Das ist deine Definition von gay,
nein,
ist bumsen Leute?
Nein, ich war mir kurz nicht mehr sicher, ob Männer oder Frauen. Frauen. es bumsen Frauen miteinander. Ich glaube auch, weil sie das Setting so geil fand.
Ja. Also es geht um dieses Haus. Das heißt
Lusthansa, wenn ich es.
Lusthansa, genau. Und es geht um. Es ist quasi eine ganz wilde WG und die Protagonistin taucht da einfach auf.
Es ist doch ein besetztes Haus.
Nee, das hat die baut.
Okay.
Also diese Oma.
Mhm.
Okay. Fuck, sie haben einen bestimmten Namen für die Oma.
Ich dachte, es wäre ein besetztes Haus. Nein.
Ich glaube, das. Es ist nicht besetzt.
Alles zurück.
Sie hat es gebaut, aber halt ohne Genehmigung. Kristalloma. Die Kristalloma hat dieses Haus mit ihren eigenen Händen gebaut.
Bist du dumm? Es ist das erste Wort vom Klappentext da drin.
aber wenn ich es richtig gelesen habe, es ist ja sehr, sehr schnörkelig, hat sie halt nie eine Genehmigung gehabt, auf diesem Grundstück irgendwas zu bauen. Es war halt ein leeres Grundstück und sie hat ein Haus drauf gebaut.
Also das Haus besetzt das Grundstück sozusagen.
Genau.
I see.
Und das ist ein sehr dolles No-Plot-Just-Vibes-Buch. Also es passiert schon ein bisschen was. Wir kriegen eben mit, wie diese Protagonistin da einzieht und wie das Leben da so ist. Es ist aber sehr viel einfach innerer Monolog. Die Sprache ist wirklich wunderschön. Ich glaube, ich habe eine Stelle sogar markiert, damit ich die vorlesen kann.
Haha. Selten so vorbereitet gewesen.
Hallo.
Wir im Podcast allgemein, meine ich damit.
Und so sehr, die Sprache ist so sehr crisp und so wahnsinnig detailliert und konkret.
Mhm.
So. Also zum Beispiel, ihre Finger sind fettig von Chips, ich lutsche sie ab. Sweet Chili, schmeckt nach Nachtisch. Ich streichle ihren Arm, ordne die Haare, die kreuz und quer laufen. Ihre Haare wachsen Richtung Zehenspitzen, werden aber nie dort ankommen. Ich lasse sie in dem Glauben, dass sie es schaffen. Ist so sehr, sie redet mit die Armhaare von ihrem Girlfriend.
Ja, ja, ja.
Also es ist wahnsinnig spezifisch. Und ich privat lese eher selten Bücher, die so just Vibes sind und habe gemerkt, die Sprache hat mich so bis zur Hälfte vom Buch, war ich sehr begeistert und es hat mich sehr getragen und dann war ich irgendwann so, aber wann passiert denn jetzt
mal was? Komm zum Punkt.
Und was mich an solchen Büchern wahnsinnig stört, und das war zum Beispiel bei The Coin, das ich letztes Jahr im Urlaub gelesen habe, auch schon so, ist, dass dann im Klappentext, wo es steht, und ich habe nachgeschaut, auf Seite 200 von 300 passiert. Also es steht im Klappentext schon, dass irgendwann der Brief kommt von der Stadt, dass sie dieses Haus abreißen. Das passiert nach zwei Dritteln des Buches. Und das macht mich wahnsinnig. Schreibt es einfach nicht drauf.
Ja.
Weil, also ich zumindest gehe dann in dieses Buch rein und ich warte drauf, dass das passiert.
Ja.
Und es ist immer unterschwellig, warte ich drauf, aber wann passiert denn jetzt das endlich?
Was natürlich auch ein kluger Kniff sein könnte, weil die im Haus vielleicht auch die ganze Zeit drauf warten.
Nee.
Nun, ich nehme alles zurück.
Nee, deren die gar nicht.
I tried.
Deren die gar nicht tatsächlich.
I tried.
Ja, ich fand, also wie gesagt, die Sprache fand ich sehr, sehr toll. An manchen Stellen war es so weirdly übersexualisiert.
Mhm.
Sie hat zum Beispiel so einen Typen, mit dem sie immer wieder mal was hat und den nennt sie Babyschwanz die ganze Zeit. Wo ich mir denke, so, muss das sein? Aber wenn ihr schöne Sprache mögt und wenn ihr mit ein bisschen Gugu Gaga Vibes einverstanden seid, dann ist schwer gut euer Buch und es ist wirklich wahnsinnig hübsch. Das muss man einfach dazu sagen.
Es stimmt. Ich habe gelesen. Wir beginnen jetzt mit dem Punkt, wo ich ein bisschen eine kleine Leseflaute begonnen habe. Fruitfly von Josh Silver. Ich wollte dieses Buch ganz dringend haben. Ich habe es im Internet bei einem britischen und einem amerikanischen Buchblogger gesehen und war so, mein Gott. Wir waren beide so, das Buch des Sommers, es ist fantastisch, lest es alle.
Also hast du alle deine anderen Bücher geghostet.
Also habe ich alle anderen Bücher geghostet. Und dann habe ich von Christoph, unserem guten Freund aus London, auch noch eine Nachricht bekommen, dass er gerade Fruitfly liest.
Der verkauft hat, als ich in London war mit ihm, ich war dabei.
Dass er gerade Fruitfly liest. Und
das hat immer noch nicht ganz gehört.
Fruitfly. Dass er gerade Fruitfly liest. Es hat vorhin, war es richtig. Und dann hast du gesagt, es war nicht richtig, aber es war richtig. Wir haben es auf Band.
Doppelt.
Dass er Fruitfly liest. Und dann wollte ich es natürlich auch haben, weil er meinte, es war ganz, es ist ganz, ganz toll. Und dann bin ich extra, bin ich Lalena fremd gegangen oder war kurz davor, Lalena fremd zu gehen und bin in den Pustet und nicht in den Dombrowski, weil der Dombrowski schon zu hatte. Und dann hatten sie es im Post-it nicht und dann musste ich einen Tag warten und dann bin ich in den Dorowski, habe es direkt gekauft und dann hat meine Leseflaute begonnen und ich habe 10 Seiten gelesen und dann habe ich mich mehrere Tage nicht dazu durchringen können, weiterzulesen, was aber nicht an diesem Buch lag, sondern einfach an der Hitze, an den Umständen, whatever, wo ich mir jetzt denke, da war so Druck auf dem Kessel, dass ich dieses Ding lese und dann ist es in der Luft verpufft, egal. Fruitfly handelt von Mallory Maddox, die vor so ungefähr 10 Jahren oder so, einen Bestseller geschrieben hat, so ein Jugend-Fantasy-Buch und seitdem so ein bisschen verzweifelt versucht, nochmal ein Buch zu schreiben und es einfach nicht hinhaut. Sie ist in einer Ehe mit so einem Produzenten bei, so wie Netflix, ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich Netflix sagen oder nicht in dem Buch, aber
Streaming-Dienst.
Ja, so, der macht halt so Serien und er ist ein relativ großes Arschloch. Man kriegt auch so zwischen den Zeilen mit, dass sie sich vor ein paar Jahren so ein bisschen daneben benommen hat, aber man weiß nicht, ob sie tatsächlich einfach ein bisschen gaga ist Und er deswegen sie so sehr stark kontrolliert aus einem Schutz vor ihr, also um sie zu schützen vor sich selbst, oder ob er einfach ein kontrollierendes Arschloch ist. Und sie möchte jetzt natürlich ganz dringend aus dieser Ehe raus, hat aber kein Geld, ist finanziell komplett abhängig von ihm und möchte jetzt als sozusagen Escape Plan einfach den nächsten Bestseller schreiben und mit dem Geld dann bye-bye sagen. Dann googelt sie, was verkauft sich gerade gut, und findet so einen BuzzFeed-Artikel, wo drin steht, dass sich Gay-Geschichten gerade super verkaufen. Also legt sie ein Grindr-Profil an mit Nudes ihres Ehemanns. Also sie legt
Nudes?
Sie liegt so im Bett und legt es an und dann ist sie so, ah, ich brauche Fotos. Dann schläft so ihr Mann neben ihr, also so, hat eine Unterhose an, so, aber dann macht sie halt so Fotos von seinem Oberkörper und so.
Nein.
Und stellt das dann als Profilbild rein.
Gaga.
So im selben Moment. Und chattet dann halt mit schwulen Männern und trifft dann auf Leo. So ein bisschen über Umwege, also sie wird von so einem einflussreicheren, den lernt man dann auch später im Laufe des Buchs ein bisschen mehr kennen, Mann zu so einer Sexparty eingeladen, also so einer Drogensexparty, Chemsexparty, und checkt nicht, dass das der Vibe ist, und bringt halt so einen Picknickkorb und so mit, und dann steht sie an der Tür und
lustig.
Gott sei Dank kommt Leo vor ihr mit halt so komplett abgewrackt, gerade so am Auskatern, Ausnüchtern von so dem letzten Hit, und muss halt eigentlich gerade Drogen zu dieser Party liefern, hat aber was von der Menge abgezwackt und wird dann halt auf der Straße verdroschen von den Handlangern von diesem Dude, und sie hilft ihm dann halt und ist dann so, oh mein Gott, ich bin voll inspiriert, und schreibt dann einfach das, was da passiert ist, nieder aus der Perspektive von Leo, und stalkt ihn dann. Um mehr Inspiration, um mehr Plot zu haben, weil sie ist so, ah, irgendwie, sie weiß aber nicht so ganz, wie sich diese Geschichte entwickeln könnte. Ja, sie verfolgt ihn einfach und guckt, wie es so geht. Er geht dann zu so einem AA-Meeting, da schmuggelt sie sich auch rein und sagt dann zu ihm, sie ist Therapeutin, weil sie tatsächlich irgend so einen Wisch im Internet gemacht hat. Sie ist auf jeden Fall keine Therapeutin, aber so Coach. Sie ist Therapeutin und sie kann ihm helfen.
Oh Gott.
Und dann treffen sie sich halt mehrmals zu Therapiestunden.
Nein.
Und sie quetscht immer mehr Details aus ihm raus.
Nein.
Es ist Gaga.
Gugu Gaga.
Es ist Gugu Gaga vom Plot her. Und das Geilste ist, alle lügen alle an. Alle sind moralisch komplett korrupt. Niemand in diesem Buch ist sympathisch. Aber man versteht sie trotzdem. Man ist so, ja, ich checke, wieso du das gerade tust. Aber Jesus Christus, why? Das, also so kurz vor Ende hat es mich so ein bisschen, weil ich so, ach, jetzt weiß ich gerade nicht, ob Josh Silver es gerade schafft, das irgendwie so zu so einem satisfying Ende zu weben. Und das Ende ist vielleicht auch ein bisschen billig.
Aber du warst sehr begeistert, ihr habt zugeschaut.
Es ist trotzdem grandios. Es ist jetzt kein Twist oder so. Aber ich war trotzdem so, ja, nee, doch. Ich glaube, genau so musste es enden. So und nicht anders. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Es ist so, also es wurde im Internet sehr häufig mit Yellowface verglichen. Und ich glaube, das kann man schon sagen.
Vom Vibe her, ja, checke.
Das ist so in dieselbe Kerbe schlägt. Das ist so unsympathische Protagonistinnen, diese Literaturbranche, die aufs Korn genommen wird. Die Frage von, wer darf über was schreiben.
Ja.
Natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Und das ist auch nicht so der zentrale Punkt wie bei Yellowface, sondern mehr so, wie doll darf man Trauma und so ausschlachten, gerade wenn es von einer anderen Person ist.
Ist es Fruitfly im Sinne von Fly on the Wall?
Nee, im Sinne von, an einer Stelle verrottet so ein Ding im Obstkorb und sind Fruchtfliegen da. Mehr so.
Das, was mir fertig macht, ist, es ist sogar Fruchtfliege, die da drauf ist.
Exakt, das hat Nina, unsere Grafikdesignerin-Freundin, mir auch geschrieben.
Das ist halt ganz normale Stubenfliege.
Fruchtfliege ist vielleicht ein Ticken zu klein einfach.
Ja, nee, dann macht das Bild heute größer.
Fruitfly mehr im Sinne von, da ist was verdorben.
Okay.
Da sind dann die Fliegen.
Check.
Ja. Macht Spaß, macht wirklich sehr Spaß. Das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Sommerbuch, einfach weil es so, keine Ahnung, vom so irre einfach ist.
Ja.
Und ich finde es so irre, schnell, Page-Turner-mäßig. Das ist, glaube ich, gut für den Sommer.
Okay.
Ja.
Ich habe noch gelesen Out von Natsuko Kirino. Das ist ein Buch von dieser ersten Thriller-Empfehlung von TikTok. Seite, die ich mal gemacht habe.
Okay.
Genau, das ist so das Letzte, das ich jetzt nur lesen kann, das ich nicht entweder als Hörbuch hören habe können oder mir irgendwie als E-Book besorgen kann.
Amazon Self-Publishing.
Genau. Ja. Also ich habe halt kein Kindle Unlimited, obviously. Deswegen, und ein paar sind auch von, keine Ahnung, von John Mars zum Beispiel, habe ich ja The One und The Passenger, das habe ich alles als Hörbuch gehört, aber das gibt es einfach nicht als Hörbuch. Das heißt, ich bin jetzt mit der Liste so ein bisschen fertig. Ich habe ja auch schon neue angelegt, die ist auch im Instagram-Highlight mit ganz vielen neuen Thrillern, wo ich jetzt gerade schaue, was es alles als Hörbuch gibt. Ja. Und das ist so das Letzte. Und die Prämisse ist, es geht um 4 oder 5, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, Frauen, die arbeiten in einer Firma, die so diese Fertiggerichte macht für die Mikrowelle. Mhm. Und die haben die Nachtschicht von 12 Mitternacht bis 5 Uhr morgens. Mhm. Und das ist eine wahnsinnig harte Arbeit, weil dieses Essen alles gefroren ist und dieses Fleisch auseinanderschneiden ist wahnsinnig anstrengend. Und dann, sie haben halt alle natürlich diesen Job, weil sie keinen anderen bekommen haben. Mhm. Und man kriegt auch regelmäßig mit, wie Leute zu Vorstellungsgesprächen gehen, wie dann immer, du bist zu alt und du bist zu hässlich und du kannst in dem Service arbeiten, weil du bist dick. Und wieso alle haben so ihre eigenen Probleme und denen geht es natürlich alle gar nicht gut. Ja. Dann gibt es auch noch, sie sagen immer nur die Brasilianer, das sind die Männer, die da arbeiten, die so mega sexistisch sind die ganze Zeit. Es gibt zwischen Parkplatz und Fabrik ist irgendwo jemand, der Dinge mit Frauen macht. Und alle sind sich sicher, es muss ja jemand sein, der hier arbeitet. Mhm. Das heißt, du bist die ganze Zeit so, aber wer von euch ist es jetzt? Und dann, und das ist, was auf dem Klappentext steht, das ist kein Spoiler. Eine von diesen 4 Frauen kommt irgendwann nachts heim oder morgens heim und bringt dann ihren Ehemann um.
Cool und normal.
Und ruft zu Hilfe die Frau, die in der Fabrik das gefrorene Fleisch auseinanderschneidet. Und dann,
ich sehe, wohin es sich entwickeln könnte,
erledigen die das. Und ich finde die Prämisse sehr spannend. Das Ding hat über 500 Seiten. Also es ist auch für einen Thriller, finde ich, wirklich wahnsinnig dick. Und ich fand es zwischendurch leider so langweilig. Und es mag zum Teil, es will ich gar nicht ausschließen, ein Ich-Problem sein, weil ich mich schon dabei erwische, wie manchmal, wenn das ganz viele verschiedene japanische Namen sind, dass ich da oft durcheinander komme und mir nicht merken kann, wer ist. Ich kann mir aber die deutschen Namen nicht merken, wer ist.
Ich würde sagen, kleiner Vorgriff zu unserem Community-Buch Yester Year, dass eine Person Abigail und eine Emilia heißt.
Es ist bisschen.
Ich habe eine Stelle wirklich 5-mal lesen müssen, bis ich gecheckt habe, es geht gerade nicht um die Person, die ich im Kopf habe.
Ich schaue auch gerade nach, wann das letzte E-Book ist, das ich gelesen habe, war Margaret, also war The Handmaid's Tale im April.
Ich habe aber auch, ich glaube, ich habe dieses Jahr noch kein einziges E-Book gelesen. Einfach,
weil ich lese ja jeden Tag am E-Reader.
Ach so, das meinst du,
ich lese jeden Tag an meinem E-Reader. Und das heißt einfach seit dem 28.04., ich habe vorher schon Out angefangen, habe dann unterbrochen für Margaret Atwood. Ich habe auch vorher schon mal unterbrochen für irgendwas anderes, was ich da gelesen habe am E-Reader, weil ich es zwischendurch ehrlich nicht ausgehalten habe, dieses Buch.
Okay, crazy.
Weil es so, es ist so ein bisschen, keine Ahnung, Expressionismus, Naturalismus, wie man es in der Schule kennt, was ist die niedersten Gesellschaftsschichten und allen geht schlecht und es ist nur, irgendwann ist nur noch eklig und nur noch schlimm und ich verstehe, dass es solche Geschichten geben muss, es war mir einfach, vor allem zum Einschlafen, ein bisschen zu doll und dann habe ich mir irgendwann, glaube ich, die letzte Stunde hingesetzt und war so, ich lese es jetzt einfach fertig, damit es fertig ist. Ja. Ich fand es leider auch irgendwann nicht mehr spannend. Mir kam ein Plot-Twist war dann so drin, weil man so, oh, das ist jetzt mega geil. Der kam aber viel zu spät, meiner Meinung nach. Und ansonsten war es einfach nur sehr viel Elend und es hat sich fast so voyeuristisch angefühlt, das zu lesen. Also ich habe 2 von 5 Sterne gegeben, weil es, wahrscheinlich ganz anderer Vibe, wenn man es einfach so am Stück liest.
Ist bei 500 Seiten aber auch ein bisschen schwierig.
Genau. Ich lese heute abends immer so, was werde ich immer lesen, so 10 Seiten oder so, bevor ich einschlafe. Dafür ist es nicht geeignet.
Yes.
Genau.
Aber spannend, weil ich will gerade sagen, ich habe dieses Jahr, glaube ich, wirklich kein einziges E-Book gelesen, weil ich so darauf fokussiert bin, meine physischen Bücher wegzulesen, dass ich dann die Fruitfly, die ersten Seiten, habe ich ja auf dem E-Reader noch, auf dem Handy.
Auf dem fucking Handy.
Auf dem Handy.
Weil du ein wahnsinnig kluges Girlfriend hast, das dir gesagt hat,
ich
hey,
natürlich direkt anfangen,
du hast das Buch noch nicht, vielleicht gibt es eine Leseprobe online.
Ja, ich habe die Leseprobe gelesen.
Der war so.
Aber so, ich habe dann auch vor kurzem immer wieder, ich weiß gar nicht, wieso, den E-Reader angemacht und war so, oh, ist ganz ungewohnt. Habe ich einfach ewig nicht mehr gemacht.
Du hast ja dabei einfach einen Knopf an deinem Hinterkopf, dass du einfach einschlafst, sobald du im Bett liegst.
Ja, aber ich habe ja, also.
Und ich lese dann immer nur so 10, 20 Seiten.
Aber auch vor, also unabhängig vom Einschlafen, ich habe ja letztes Jahr ganz viele aus der Bibliothek ausgeliehen und so. Und jetzt bin ich aber so drauf fokussiert, meine ungelesenen Bücher wegzuhauen. Und es werden immer mehr, dass ich glaube, ich das einfach ein, so ein, wie heißt es, ist es Sisyphos? So, ja. Ich schiebe ein Buch über die Klippe auf das gelesene Regal und es kommen 5 neue nach. Naja,
oh,
egal.
Nein, oh, du arme Maus, kriegst so viele Bücher von Verlagen zugeschickt.
Ich weiß, ich habe das härteste Leben.
Oh.
Ja, wer will tauschen? Was ich mir ausgeliehen habe, aber von einer Freundin, deswegen ist es auch haptisch hier, ist Emily Henrys Great Big Beautiful Life. Wir waren bei Natascha Mittagessen, Frühstücken, zu Hause.
Whatever.
Wir waren bei ihr. Und
wir waren Abendessen. Es war abends.
Entschuldige, die Sprudelwasserflasche neben mir, zischlaut. Kann sein. Egal. Auf jeden Fall habe ich bei ihrem Regal Great Big Beautiful Life erspäht.
Was ist Tageszeiten?
Und das war, ich glaube, ich war so 30 Seiten. Nee, Blödsinn. Ich war mit Fruitvale, glaube ich, durch. Auf jeden Fall war ich so, ich war mit Fruitvale durch, hatte Yesteryear angefangen, gut, aber war so, ich kann nicht schon wieder so einen fetten Schinken, es geht gerade nicht. Ich brauche was Leichtes fürs Hirn. Und dann habe ich Great Big Beautiful Life reingeschoben und es hat genau das gemacht, was es sollte.
Toll.
Ich habe es, ich glaube, in 2 Tagen weginhaliert, ich glaube, noch nicht mal 24 Stunden. Ist es ihr bestes Buch? Bei weitem nicht. Wirklich bei weitem nicht. Es war, an manchen Stellen war ich so, ich verstehe jetzt nicht so ganz, wieso ihr so handelt. Ich verstehe nicht so ganz, wo jetzt diese ultra große Romanze herkommt. Das finde ich aber generell bei ganz vielen Romance-Büchern, bin ich so, am Ende ist mir das immer so ein bisschen zu überstürzt dann einfach. Und das finde ich dann immer schade, wenn man halt so lange die Spannung langsam aufgebaut hat und sie sich hält und sie sich hält und sie sich hält. Und dann knuschen sie einmal und dann bumsen sie und dann ist so der sofort der Epilog da. Und im Epilog ist dann ein Jahr später und sie haben geheiratet und sind schwanger. Und ich bin so, nee, also es ist auch okay. Also so, du musst mir nicht das geben, um zu sagen, hey, sie sind wirklich Seelenverwandte. Sie haben sich gefunden fürs Leben. Du kannst mir das auch, also ich glaube dir das auch, wenn sie nicht sofort heiraten und schwanger sind, sondern einfach weiterhin eine gesunde, langsame Beziehung führen. Naja. Sie heiraten natürlich nicht am Ende und sind natürlich nicht schwanger am Ende.
Nein, ganz anders.
Ich glaube, sie ist tatsächlich nicht schwanger am Ende. wie heißen sie? Genau, Alice und Hayden. So heißen sie.
Das haben wir gewusst.
Alice und Hayden sind beide eingeladen, beziehungsweise haben sich selbst eingeladen, um die Memoiren von Margaret Ives zu schreiben.
Mhm.
Die ist in so einer sehr großen, sehr public Familie groß geworden. Ihr Vater war so ein ganz großer Medienmogul. Das ist, glaube ich, der Begriff, den man dafür wählen würde. Und Margaret Ives war so als so Rockstar, It-Girl bekannt und hat so mit so allen möglichen Stars abgehangen und ist dann aber aus der Öffentlichkeit verschwunden und war ganz lange nicht mehr aufzufinden. Und Alice hat sie sozusagen detektivisch aufgespürt und ihr eine Anfrage geschickt. Und die beiden konkurrieren jetzt in so einem einmonatigen Probezeitraum, wo Margaret Ives ihnen Dinge aus ihrem Leben erzählt. Und dann sollen sie einen Pitch für ihre Memoiren schreiben. Und dann entscheidet Margaret Ives,
was ein Move, Alter,
wer von den beiden dieses Buch bekommt.
Ikonisch.
Schon ein bisschen, ja.
Zum sagen, ihr erzähle ich die gleiche Story.
Und dann guckt ihr mal.
Wer schreibt es besser?
Ja, aber man weiß auch nicht, ob sie die gleiche Sache erzählt.
Ach so, sie sitzen nicht da und beide hören einfach zu?
Sie haben getrennte Termine voneinander.
Wow.
Und man dann, also eigentlich Hayden und Alice. Alice ist großer Fan von Hayden. Hayden behandelt sie aber so ein bisschen, Und dann ist sie so, ich hasse ihn.
In einem Emily Henry Roman?
Ganz, ganz komisch, ja. Und dann nähern sie sich aber natürlich an, weil sie sind auf so einer kleinen Insel und da ist uns nicht so viel. Und dann kommen sie auch so ein bisschen ins Gespräch darüber, was Margaret ihnen erzählt. Und dann, eigentlich haben sie gesagt, sie reden nicht drüber, weil sie ja auch irgendwo KonkurrentInnen sind. Und dann droppen sie aber manchmal so, ich glaube, die lügt mich an. Und dann ist sie so, ja, ich glaube, mich lügt sie auch an.
Oh, wow.
Und genau. Gleichzeitig entwickelt sich natürlich eine kleine Romanze zwischen den beiden. Hayden sagt aber, ich hatte das schon mal, dass ich mit einer Freundin um denselben Job und so konkurriert habe. Wenn wir das wirklich ernst meinen, warten wir, bis Margaret Ives sagt, du kriegst den Job oder so. Und ja, dann baut sich natürlich da Spannung auf. Bla, 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 bla. was irgendwie spannend, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, ob es so geil gelöst ist zwischen den Kapiteln in der Handlung, ist dann immer ein The Story-Kapitel.
Ah, wie beim Dead Husband Cookbook.
Wo dann Margaret Ives ihre Geschichte sozusagen erzählt und dann steht immer oben der Version, weil so ganz anfangs dieses Zitat so, there's three versions of the truth, irgendwie so your version, my version, the truth oder irgendwie sowas. Genau, und das ist so der Version, what it must be like to be raised in a castle, also so die Medienstimmen, die Allgemeinheit und dann her Version, wo halt Margaret Ives erzählt, wie es tatsächlich war. Ich finde aber, diese Kapitel sind in einem Ton geschrieben, dass ich mir nicht sicher war, ob das jetzt eine so nimmt Alice ihr Interview war oder das ist, was am Ende in ihrem Pitch landet.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, am Ende sollte es mir so ein bisschen verkauft werden. Das ist übrigens das, was dann in diesem Pitch stand. Dafür finde ich es aber völlig falsch geschrieben sprachlich, weil es viel zu locker geschrieben ist. Und dann war ich so ein bisschen so, was ist dann dieses clunky, stilistisch irgendwie zu nah an einem Romance-Buch Kapitel, was mir jetzt als Memoir verkauft werden soll von einer ernstzunehmenden Journalistin. Ich glaube es irgendwie nicht so ganz.
Mhm.
Das hat mich dann irgendwie so ein bisschen, weil ich so, ich checke die Idee dahinter und dass man das so irgendwie einbauen möchte, aber es hat mich irgendwie nicht überzeugt, so okay. Vom Aufbau her. Aber es ist sweet, es ist cute. Was will man mehr? Und an einer Stelle sind sie kurz vor Bumsen, aber es wird nicht so doll ins Detail gegangen. Da war ich mir ja nicht mehr sicher, ob Emily Henry Sexszenen beschreibt oder nicht. Weil Ellie Hazelwood macht das ja gerne und im großen Detail und sehr ausufernd. Da wird so tastefully angerissen und so, der Orgasmus wird beschrieben, aber es wird, glaube ich, an keiner Stelle das Wort Schwanz verwendet.
Perfekt.
Mögen wir.
Gut. Ich habe noch gelesen Pause von Lena Kupke, das mir Lena netterweise zugeschickt hat. Vielen Dank.
Kupke-Lena, nicht Krebs-Lena.
Ja.
Ich habe es dir zugeschickt, von einer Seite des Sofas zur anderen.
Vielen Dank, Lena Kupke. Die ist nämlich eine Comedy-Kollegin von mir und war zum Beispiel in meiner allerersten Folge Falsch aber lustig dabei und hat sich sehr lieb um mich gekümmert und
cute.
Mit mir zusammen gegen Moritz geschossen. Es war toll. es geht um Hannah ohne H und ihr Schwesterhaar Sarah ohne H.
H am Ende, sie heißt nicht Anna. Sie
genau, das ist der Gig in der Familie. Hannah ist 36 und kippt auf Arbeit um und landet dann im Krankenhaus, hat irgendeine Art Anfall, stressbedingt, nobody knows ganz genau why. Und dann kann sie niemand abholen. Also, und das fand ich einen sehr eindrucksvollen Anfang in diesem Roman, weil sie halt im Krankenhaus sitzt und sie will natürlich niemandem zur Last fallen. Das heißt, sie schreibt zum Beispiel ihrem Boyfriend und ist so, hey, kannst du gerade? Und er ist so, boah, na, so, ich bin gerade fertig mit der Schicht, ich bin so müde, ich muss jetzt sofort ins Bett gehen. Das heißt, sie kommt gar nicht dazu, zum sagen, ich bin übrigens im Krankenhaus, sondern sie fragt nur, hey, was machst du halt? Und die Antwort ist immer, boah, ich hab gar keine Kappas, ich kann gar nicht mehr.
Ja, ja.
Und der einzige Mensch, von dem sie sicher ist, wenn ihr den anruft, dann kümmert er, ist ihr Dad.
Mhm.
Und dann holen ihre Eltern sie ab und dann ist sie bei denen in Lüneburg und dann verschiebt sie das Datum der Abreise irgendwie immer weiter nach hinten. Und es geht eben darum, Hannah im Gegensatz zu ihren Eltern, wie das ist, dann wieder im Elternhaus zu sein, wie das ist, wenn man dann auf einmal die Abläufe der eigenen Eltern stört, weil sie die ja erleben jetzt zu zweit, gewohnt. Und die Mutter ist zum Beispiel, die ist so sehr fix mit ihren Abläufen und findet das alles ganz, ganz schlimm und weiß so gar nicht mehr, wie sie das jetzt machen soll mit dem Kocher und wenn sie dann abends duscht und pfui und was machst du denn da? Und der Dad ist halt so sehr entspannt und so, da sind deine Snacks.
Fühl dich wie zu Hause.
Sitzt sie mit mir vom Fernseher. Und sie sagen so, natürlich darfst du da bleiben, aber sie merkt, sie stört. Und ihre Schwester wohnt noch in Lüneburg und ist dann nie weg und wohnt dann mit ihrem Girlfriend. Und obwohl die dann in der gleichen Stadt sind, läuft es irgendwie auch nicht so. Und der Boyfriend ist irgendwie auch weird. Und der Boyfriend ist so, ja, bleib doch bei deinen Eltern mega gut. Du brauchst dringend eine Pause. Mach das doch. Ist doch toll für die. Bitte bleib da. Und das ist alles ganz, 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 ganz wild. Mein Problem mit dem Roman, und das ist ein Ich-Problem, ist die Sprache. Ich komme leider mit der Sprache, bin ich nie so zurechtgekommen. Und ich habe dann die Rezensionen natürlich auch geschaut, weil es mich sehr interessiert hat. Und es gibt die drei Lager. Es gibt Lager, ich komme mit der Sprache nicht klar. Es gibt Lager, ich finde die Sprache ganz, ganz toll. Und es gibt ganz viele, die sagen, ich habe es am Anfang nicht ganz gecheckt, aber dann habe ich es gecheckt. Und dann war ich komplett into it. Weil Hannah spricht und vor allem denkt, meiner Auffassung nach, wie ein Teenager. Also sie sagt ganz oft so Sachen wie, Mann, meine Mama ist so nervig. Mm. Und sie ist aber 36. Und das soll bestimmt Absicht sein, dass man davon irritiert ist, dass eine 36-jährige Frau redet wie ein Teenager. Es hat mir leider aber Hannah wahnsinnig unsympathisch gemacht und dann habe ich mich schwer, die Geschichte weiterzulesen, weil sie mir so auf den Senkel gegangen ist die ganze Zeit. Mit ihrem People-Pleasing und mit ihrer Ausdrucksweise, dass ich dann manchmal Probleme gehabt habe, weiterzulesen. Ja. Aber es liest sie wahnsinnig schnell weg und ihr werdet nach der ersten Seite wissen, ist die Sprache was für euch oder nicht und dann lest es weiter oder nicht.
Proceed at your own risk.
Genau.
Toll. Kommen wir zum Community-Buch. Davor yes. allerdings wollen wir jetzt ein kleines Hörbuchsegment starten.
Genau.
Also, wir wollen es nicht starten, aber wir machen das jetzt.
Genau. Ich starte mit meinen Hörbüchern rein.
Theresa, musst du kurz recherchieren, über welche sie schon geredet hat, weil sind wohl viele.
Das hätten die gar nicht gemerkt. Das war nur ein kleiner Schnitt.
Da haben wir kurz einmal genießt und dann sah alles anders aus.
Da war mein Bein, die nur zuhören, sind so, hä?
Da ist mein Bein auf einmal durch den Raum geflogen.
Ich habe gehört, tödliches Angebot von Marisa Cascino, glaube ich. Das habe ich tatsächlich als Buch gesehen. Das ist jetzt auf Englisch heißt Best Offer Wins, wo sie den deutlich besseren Titel findet. Tödliches Angebot ist ein bisschen, das stimmt nicht ganz. Und es geht um eine Frau und ihren Ehemann und die wollen ganz, 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 ganz dringend ein Haus kaufen und dann eine Familie gründen. Vor allem die Frau ist wirklich wahnsinnig besessen davon, ein Haus zu finden. Und dann findet sie ihr Traumhaus und probiert alles, damit sie dieses Haus bekommen. Sie finden immer wieder Häuser, sie bieten immer wieder Häuser, aber es ist unmöglich, eins zu kriegen. Die Angebote müssen alle bar sein, es ist dann immer Bieterverfahren, also es ist nie, das Haus kommt online, jemand kauft es fertig, sondern es ist immer Bieterverfahren, das heißt, sie sind jetzt schon 1,5 Millionen über dem Budget, das sie sich gesetzt haben, weil es einfach unmöglich ist, was zum kriegen und sie ist aber halt immer so, kein Haus, kein Kind, kein Haus, kein Kind und sie möchte so dringend ein Kind und sie sitzen in dieser fucking Zwei-Zimmer-Wohnung und sie hassen sie. Und sie braucht dieses Haus.
Da ist und ein Kind immer die Lösung.
Greift sie wirklich zu Mitteln. Jesus Maria. Ich habe komplett Yellowface-Vibes davon gekriegt, weil die Protagonistin, excuse my French, so eine dumme Fotze ist. Sie beleidigt in ihrem Kopf alle, die ganze Zeit. Sie hasst alle. Sie hasst ihren Ehemann, sie hasst ihre beste Freundin, sie hasst ihren Makler, sie hasst alle Leute, die sie trifft. Und alles sind nur Mittel zum Zweck, um dahin zu kommen, wo sie hin will, nämlich ein Haus und ein Kind.
Mhm. Und scheißegal, ob der Ehemann dann noch da ist.
Der Ehemann muss da sein, weil ohne Ehemann kein Kind. Dafür ist er da.
Ja, und wenn das Kind dann da ist?
Dann egal.
Eben, das aber meine ich ja.
Genau, sie braucht den Ehemann für das Kind. Also sie ist manchmal so, oh, so vielleicht renne ich mit uns nicht so, na Mann, dann muss ich wieder von vorne fangen. Außerdem ist er reich.
Bisschen Sperma abzwacken, kein Problem, let's go.
Und es fängt so sehr das habe ich fast ein bisschen verstanden, damit auch, dass sie probiert, sie mit den Leuten, die da aktuell drin wohnen, anzufreunden und quasi das am Makler vorbei zu machen. Mhm. Und es geht Gugugaga. Mhm. Das kann ich so empfehlen, das ist so ein geiles Buch, es war so spannend. Ich bin nach Frankfurt gefahren und wieder heim und normalerweise werde ich beim Hörbuch hören immer irgendwann müde. Ich bin so durchgefahren mitten in der Nacht. Es war toll. Ich kann es wirklich ganz, 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 ganz arg empfehlen. Direkt hinterher habe ich The Butcher von Jennifer Hillier. Das ist einfach ein solider Thriller, solider Plot-Twist. Es geht um einen Serienmörder, der junge Frauen umbringt und um den Ex, also nicht Ex im Sinne von, er ist einem
ehemaligen
Cop im Rentenalter.
Ehemaligen Polizisten. Genau,
der den damals gefangen hat und dann tauchen aber wieder Leichen auf und so weiter. Sehr klassisch, ich habe 3 von 5 Sterne gegeben, kann man machen. Danach habe ich Saving Noah von Lucinda Barry. Es sind alles übrigens von der neuen Thriller-Liste, die ich gemacht habe, sind die alle. Und das war ganz, ganz irre, weil ich einfach gedacht habe, es ist ein ganz normaler Thriller. Ist es nicht. Es ist sehr, sehr doll emotional. Ihr müsst euch darauf einstellen. Es geht um Noah und um seine Familie, vor allem um seine Mutter. Und Noah ist ein Teenager, der Schwimmunterricht gibt und Mädchen angefasst hat. Also er hat nicht... Er hat sie angefasst, sonst nix quasi. Er hat sie nicht zu irgendwas gezwungen oder so. Und es ist crazy, weil er so, er gibt selber zu. Hm. Er geht zu seiner Mutter und er sagt, mit mir stimmt was nicht. Hm. Ich hab's nicht unter Kontrolle. Irgendjemand muss mir helfen. Und dann holt die Mutter die Eltern von den Mädels dazu und dann muss er natürlich, dann muss er in Therapie gehen, dann muss er in eine Einrichtung, dann wird er verurteilt. Und es geht halt darum, dass du hast diesen Täter und seine Mutter, die versteht zu probieren, was falsch ist mit ihm und auch seine eigene Sicht, wie er probiert, alles probiert, um das nicht zu wollen, aber er kann nichts machen. Mm. Und das war wirklich, es hat mich gewreckt, dieses Hörbuch. Also ich fand es sehr interessant. Ich wollte auch dringend nochmal nachschauen, wie viel sie da recherchiert haben und so, ob das irgendwie, weiß ich nicht. Aber das war ganz, 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 ganz doll emotional. Da muss man drauf eingestellt sein. Das ist kein normaler Thriller, den man einfach so für einen Plot-Twist runterliest. Be warned. Ich fand es sehr interessant. Ich fand es auch sehr gut. Aber huiuiui. Um danach wieder klarzukommen, habe ich angehört Klarkommen von Ilona Hartmann. Das ist natürlich auch so ein Just Vibes, No Plot Buch. Die Sprache ist toll. Wer Ilona Hartmann mag, wird das Buch auch mögen. Wer nicht weiß, wer Ilona Hartmann ist, schaut sich vielleicht erstmal um. Lest es trotzdem wirklich. Es ist auch sehr dünn. Ich glaube, das Hörbuch war nur 2 irgendwas Stunden, weil ich die noch über gehabt habe auf dieser App. Weiß nicht welche. Ich habe 5 Hörbuch-Apps und dann kündige ich mein Abo immer wieder und dann schicken die mir irgendwann ein Angebot, dass ich es günstig kriege und dann nehme ich das an und dann kündige ich wieder. Im Raster. So mache ich das. Und dann habe ich noch They Didn't See It Coming. She Didn't See It Coming. Da geht es darum, dass eine Frau in ihrer eigenen Wohnung umgebracht worden ist und dann haben wir ihren Ehemann und ihre Schwester. Und ihre Schwester ist so süchtig nach True Crime und schreibt dann so Sachen in so ein Forum über den Mord von ihrer eigenen Schwester. Ah, wirklich, stinknormaler Thriller, cool, kann man machen. 3 von 5 Sterne. Tell Me What You Did. Geht's um, sorry, wirklich, ich habe massiv viele Hörbücher gehört.
Ich zerfließe langsam.
Geht's um einen Podcast, der heißt Tell Me What You Did, wo Leute anonym Sachen erzählen, die sie gemacht haben. Und dann
Beichtstuhl, der Podcast.
Genau, ist auf einmal jemand im Podcast, der sagt, ich bin der Typ, der deine Mutter umgebracht hat vor 20 Jahren.
Cool, danke.
Und die Host ist so, das kann nicht sein.
Meine Mutter lebt nämlich noch.
Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und er ist so, er weiß aber alles. Mm. Er weiß alles über diese Tat, er weiß alles über sie. Mm. Und er ist so, und jetzt erzählst du mir, was du da hast. Weil ich weiß auch, was du da hast. Dum, dum, dum. Den fand ich auch sehr gut. Habe ich auch 4, 3,5 von 5 Sterne gegeben. Dann habe ich Glenn Kill gehört. Wirklich meine Range. Ein Schafskrimi.
Ein Schafskrimi.
Ist natürlich ein Banger. Ich muss euch nicht erklären, was Glenn Kill ist. Ist ganz, ganz toll. Ich wollte nur das Buch hören, bevor ich dann jetzt irgendwann den Film anschaue, weil ich es so wahnsinnig lustig finde, dass das offiziell der bestbewerteste Film ist mit Hugh Jackman drin.
Das ist wirklich...
Das finde ich einfach lustig. Dann habe ich An Appetite for Innocence noch gehört, auch von Lucinda Barry. Ah, das ist die gleiche von Saving Noah. Da schau her. That makes sense. Da geht es um 2 Mädels.
Es also, ist übrigens Lucinda Barry, die diese Liste erstellt hat.
Ja. Die, also ich glaube so 14 sind die, 13, 14 würde ich sagen, die sind entführt worden von uns, missbraucht und so weiter. Und es geht aber quasi da los, wo sie frei kommen. Und wir haben einerseits die ausgebrochen ist und das alles überlebt hat und einfach so schnell wie möglich vergessen will. Und wir haben aber andererseits quasi das allererste Opfer, die irgendwann aufgestiegen ist zum Helferlein von diesem Täter. Und halt, die hat zum Beispiel oben im Haus gewohnt. Und alle anderen Mädels waren unten im Keller. Und sie hätte jederzeit abhauen können. Sie hätte die Mädels auch helfen können, hat's nicht. Und die ist dann da draußen und ist so, das ist my dad. Ist er nicht. Aber sie ist so, das ist my dad. Ich muss jetzt alles machen, was er mir gesagt hat, damit er mich finden kann. Und alle anderen sind so, er soll die auf gar keinen Scheißfall finden. Und dann auch mit so Rückblicke und so. Das fand ich auch wirklich wahnsinnig gut geschrieben, wahnsinnig spannend. Ich finde, das hat genau den richtigen Grad zwischen dieser Gewalt passiert, aber es fühlt sich nicht voyeuristisch. Es ist nichts aus der Sicht vom Täter. Der Täter spielt überhaupt keine Rolle für das Buch. Was auch ganz, ganz toll ist. Es geht null drum, ob der irgendwie besonders schlau ist oder besonders, nee, sondern es geht einfach, ist egal. Es geht um diese zwei Mädels. Und es geht darum, vor allem, dass die Mutter quasi sagt, dieses andere Kind hat kein Zuhause. Wir nehmen die jetzt mit zu uns. Und die Tochter ist so auf gar keinen Scheißfall und um den Konflikt. Ganz, ganz toll, ganz, ganz spannend, habe ich super gefunden. Und dann noch You'll Never Know. Ah, stinkt nochmal der Thriller. Ah, 3 von 5.
Oi, oi.
Sorry, das war lang. Ich habe wirklich viel Hörbuch gehört.
Ich schwitze massiv, aber ich habe auch noch sehr viele Meinungen zu Yesteryear.
Ja.
Carol Claire Burke. Als kleiner Disclaimer, wir werden dieses Buch jetzt mit Spoilern besprechen. Und dieses Buch kann sehr doll gespoilert werden.
Weil es also, ist very plot, wenig Vibes.
Wenn ihr dieses Buch noch lesen wollt und keine Spoiler haben wollt, dann schaltet doch jetzt ab, lest das Buch und kommt wieder zurück, wann auch immer ihr es geschafft habt. Wenn ihr sagt, ist mir wurscht, hört trotzdem weiter. Wenn ihr sagt, ich habe es auch gelesen, ich habe so viel Meinung, bleibt erst recht dran.
Super.
Genau. Als nächstes Community-Buch haben wir wieder ein Buch von der Büchergilde
Gottenberg. Das Dodo jetzt hier einblenden kann, weil wir es leider noch nicht haben.
Es ist in der Post unterwegs, es ist noch nicht bei uns angekommen. Und zwar Nora Gomringer, Am Meerschwein übt das Kind den Tod. Ihr Prosa-Debüt. Nora Gomringer kennen wir natürlich noch aus dem Poetry Slam. Also ich glaube, du tatsächlich, hast du dem mit dir die Bühne geteilt?
Ja, ich
nicht, aber sie kommt aus dem Poetry Slam und dann hat sie den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen und ist total abgehoben.
Weswegen der Schlachtruf vom FK Interslam ist
ein Fußballverein, Club,
whatever. Wir haben den Ingeborg-Bachmann-Preis und wir scheißen auf die Metrik.
Metrik! Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall hat sie jetzt ein Prosa-Debüt geschrieben über ihre verstorbene Mutter und einen Abschied.
Sorry.
Kleiner Chihuahua da drin. Theresa hat kurz auf der Unterlippe gekaut und sah aus wie so ein kleiner Chihuahua.
Meine Unterlippe ist mein Fidget-Toy.
Es geht nicht um Chihuahuas, es geht um Meerschweinchen. nein, genau. Und es geht um die verstorbene Mutter und so, das Abschied nehmen und was sie hinterlässt, bla bla bla. Ich bin sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich sprachlich einfach herausragend.
Ja, ich habe so Bock.
Weil Leute, die aus so eher Poesie-Ecke kommen, Prosa schreiben, meistens eher mehr Sprache, weniger Plot basiert.
Ja.
Ich bin gespannt.
Und bisher alles, was sie von Nora kennen, Banger.
Ich bin gespannt.
Banger.
Ich bin gespannt.
Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, ich bin jetzt bei 97 ungelesene Bücher, was ich ganz, ganz toll finde. Ich habe gestartet im Januar bei 115.
Das ist wirklich krass.
Ich habe aber auch jetzt zum Geburtstag, ich habe Geburtstag gehabt am Samstag, bin 30 geworden, ich glaube, 3 Bücher geschenkt bekommen. Das heißt, ich bin wieder bei 100.
Ich glaube, ich habe 2 noch nicht. Ich glaube, ich bin bei 63 ungelesenen.
Wo hast du angefangen?
Weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich wollte unter 60. Nun denn.
Well.
Nun denn. Dafür habe ich 35 Bücher gelesen und ich hatte mir als Jahresziel meine 40 gesetzt.
Das ist crazy. Du hast
also ich glaube, ich kann es verdoppeln.
Ja. Ich habe auch, kann ich jetzt auch sagen, ich habe mit 29 77 Bücher gelesen.
Loco.
Das finde ich ja insane dafür, dass ich vor 3 Jahren noch damit gekämpft habe, so viele Bücher zu lesen, wie ich alt bin.
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
77 Rentnerin. Wirklich.
Okay.
Jetzt aber.
Yesteryear.
Yesteryear.
Ich hätte es fast nicht geschafft und habe es, ich glaube, in den letzten 10 Minuten vor dieser Podcast-Aufnahme noch fertig inhaliert. Aber was wirklich ganz fantastisch an diesem Buch ist, es liest sich so schnell. Es ist wild. Es hat irgendwie 470 Seiten oder so.
Ja.
Ich glaube, ich habe es also zeitlich zusammengerechnet, maximal 5 Stunden. Ja. Und ich hatte es durch. Also,
ich fand es ja so loco, weil ich habe das auf meinen Nachttisch gelegt, auf Bitterness. Mhm. Und Bitterness hat 800 irgendwas Seiten und ist dünner als Yesteryear.
Es hat, glaube ich, wirklich exakt dieselbe Seitenzahl.
Und das ist einfach crazy. Man es sind einfach sehr nicht. Dicke Seiten. Deshalb habe ich nur mehr, ich war so, oh mein Gott, wir haben so ein 800 Seiten Schinken. Nein, es sind nur 400 irgendwas.
We didn't. Und es ist auch einfach groß und die Kapitel ja. sind sehr kurz.
Ja,
also es liest sie wirklich. Weißraum. Ich fand es sehr, 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 sehr gut bis zum Ende. Das Ende fand ich leider richtig scheiße.
Okay.
Das hat mich gar nicht überzeugt. Ich habe davor im Internet und generell viele unterschiedliche Meinungen gehört.
Mhm.
Viele, die gesagt haben, sie fanden es ganz großartig. Viele, die gesagt haben, sie fanden es eigentlich ganz gut und in der Mitte hatte es Längen. Und viele, die gesagt haben, sie haben es nicht verstanden, sie fanden es irgendwie so ein bisschen langweilig. Ich fand es nicht langweilig. Ich fand nicht, dass sie es in der Mitte Längen hatte. Also klar, Rückblicke oder die Episoden, die in der Vergangenheit, in dieser altertümlichen Zeit spielen, sind natürlich nicht so spannend wie die rausgepickten Anekdoten aus ihrem bisherigen Leben. Also wenn du die Handlung über 3 Monate erzählst, kann da natürlich nicht so viel passieren, wie wenn du nur die Highlights aus 10 Jahren rauspickst. Ja. Aber ich war jetzt trotzdem nicht so, oh, sondern habe das auch mit Interesse gelesen, weil da dann finde ich eher so dieses Mystery-Element im Vordergrund stand. Wieso ist sie jetzt da? Was passiert da gerade?
Ja.
Das fand ich ganz spannend.
Ich hole einmal kurz die Leute rein, die es nicht gelesen haben und trotzdem mithören. I know you are here.
Obwohl Yesteryear auch wirklich sehr weit verbreitet.
Also, trotzdem. Es geht um Natalie und Natalie ist so Treadwife-Influencerin vor allem. Sie ist schwanger mit dem 6. Kind, glaube ich. Sie lebt auf einer Farm, sie haben irgendwie Hühner.
Auf der Yesteryear Ranch.
Genau. Sie haben Hühner, sie haben Kühe.
Eine Kuh.
Sie haben Pferde.
Ein Pferd.
Tiere auf jeden Fall. Ja. Und
eigentlich ist es eine Gemüsefarm. Also sie bauen vor allem Gemüse an, Biogemüse, Zwinky Zwonky. Und sie dann doch mit Pestiziden aber egal.
Heimlich. Und sie macht halt ganz viel Content, wie sie Brot backt und wie sie irgendwas dekoriert und so weiter. Das ist so ihr Job. Mit auf der Farm wohnen auch 2 Nannies und eine Producerin.
Und
so
geht's mehrere los. Farmarbeiter.
Genau. Und sie findet sich dann irgendwann wieder in ihrem Haus, aber es ist doch nicht ihr Haus. Und es sind, die Kinder schauen schon aus wie sie, aber es sind nicht ihre Kinder. Und ihr Ehemann schaut irgendwie ganz anders aus und sie ist nicht mehr schwanger. Und am Türrahmen steht irgendwie so 1844 oder so.
Ja.
Und dann muss sie irgendwie klarkommen in dieser altertümlichen Zeit.
Ja.
Und ich meine, es war Jack, wie heißt er, Edwards?
Ja.
Der gesagt hat, er fand, dass quasi die Sachen in der Jetztzeit zu lang waren, weil er hätte gern mehr gehabt aus der Vergangenheit. Er fand das eigentlich spannender. Und das habe ich nämlich auch viele Leute gehört, sagen hören, dass die gesagt haben, die Vergangenheit ist quasi so zu kurz gekommen.
Hatte ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber ja, es und stimmt schon, dass das nicht so im Fokus stand.
Und
ja.
ich check den Gedanken, aber sie findet im ersten Vergangenheitskapitel ein Stück Plastik auf dem Boden. Und mein Kopf war sofort, sie ist Gaga.
Ja,
ist nicht in der Vergangenheit, sie ist Gaga.
Ja.
Sie ist einfach, sie denkt einfach.
Ja.
Und ich bin so einfach wahnsinnig viele Thriller hören und lese sehr schnell drauf gekommen, dass sie einfach alt ist und das alles vergessen hat und das nicht checkt. Und ich glaube aber, wenn man wirklich denkt, sie ist jetzt über irgendeinen, es ist irgendwie so magisch und sie ist wirklich in der Vergangenheit, dann fragt man sie schon, aber warum kriege ich denn jetzt davon nichts mit?
Ja, nee, das fand ich gar nicht. Also ich bin relativ lange davon ausgegangen, dass das Ding jetzt ist, dass sie halt sich das einbildet und dass sie sozusagen diese Vergangenheit über die Jetztzeit legt in ihrem Kopf. Und dass die Kinder heißen in der Vergangenheit anders. Und sie sagt so, sie sehen aus wie meine 2 jüngsten Mädchen, aber sie heißen anders, bla bla bla. Dass sie das so als Folie drüber legt. Und dann ist halt der Plot am Ende, dass sie sich mit der Producerin verkracht, die dann wirkt und dann halt so ein riesiges Ding am Hals hat. Und dann halt so aus der Öffentlichkeit verschwindet, indem sie so tun, als wären sie in der Vergangenheit, als wären sie so aus der Zeit der Pioniere und halt das ganze Haus so aussehen lassen, als wäre es halt aus 18 irgendwas, kein Strom, kein fließend Wasser, all das so.
Und das ist dann der große Twist und sie ist tatsächlich gar nicht mehr 26 wie zu Beginn des Buches, sondern schon 50 und deswegen sieht ihr Ehemann, den sie in den Rückblenden immer alten Caleb nennt, weil er so alt aussieht, ist tatsächlich einfach, weil er alt ist und die Kinder sind die neuen Kinder, die sie dann bekommen. Und da war ich dann so ein bisschen, das finde ich ein bisschen billig.
Nee, ich fand's mega geil tatsächlich.
Nee, es hat mich gar nicht abgeholt.
Ich fand's mega geil. Ich hab eher Angst gehabt, sie kämen jetzt mit irgendeinem scheiß Fluch oder irgendeinem Bullshit daher.
Ich glaube, das hätte ich interessanter gefunden.
Und dann fand ich da die Auflösung. Und dann aber auch, dass auch das nicht funktioniert. Also, dass auch in der Vergangenheit dieser alte Caleb ständig irgendwie zu seinem Bruder oder so.
Ja, ja.
Na, zu dem ältesten Sohn. Ja. Er geht ständig zu dem ältesten Sohn und muss da Essen holen, weil halt diese Farm einfach nicht funktioniert. Ja. Und weil sich selbst versorgen, für die zwei auf jeden Fall, weil sie keine Ahnung von irgendwas haben, nicht funktioniert. Ja. Und wie sie da jeden Tag dieses Sauerteigbrot backt und es ist jeden Tag scheiße,
naja,
fand ich so geil.
Ja, irgendwo ja, irgendwo nee. Irgendwo fand ich das auch dann irgendwie, keine Ahnung. Da weißt du, diese Frau, also so, sie ist ja trotzdem, wird sie ja als irre Person gezeichnet,
ja,
dass sie einfach den Verstand verloren hat und das so, ja, ist offensichtlich und ich checke auch wieso. Aber diese Frau, die mir das ganze Buch über, ich glaube, ich habe auch noch, ich glaube, wie ein Sauerteigbrot garen in mir auch noch Gedanken.
Mhm.
Und mussten noch ein bisschen aufquellen.
Du hast es vor einer Stunde fertig gelesen erst.
Ja. Aber ich glaube, was mich halt so stört, ist diese Frau, die für alles einen Plan hatte, die diese Ranch hochgezogen hat, die dieses Internetding hochgezogen hat, auch ein bisschen durch Zufall, dass dieser eine Streamer ihr diese Shoutout gegeben hat und so. Aber diese Frau, die so berechnend war, die für alles immer einen Plan, die immer 24/7 strategisch an Sachen rangegangen ist, was ihr ja immer vorgeworfen wird, die macht jetzt einfach, wir leben in der Vergangenheit. Glaube ich nicht, ist unrealistisch.
Nein, ich habe sie schon abkauft.
Finde ich doof. Ist eine dumme Entscheidung von ihr und sie ist nicht dumm. Also sie ist dumm, aber sie ist nicht in dem Sinne dumm. Das fand ich dann irgendwie, weil ich so, ach, als ob sie sich selber belügen würde. Würde sie nicht. Also ja, sie hat den Verstand verloren und sie belügt sich auf ganz vielen anderen Sachen, in ganz vielen anderen Aspekten selbst. Aber diesen Mental Breakdown und dass sie den dann über 20 Jahre hat, glaube ich nicht. Also dass sie vielleicht an einem Tag aufwacht und ihr Konto löscht.
Mhm.
Dass sie die kurze Schnapsidee hat, die Farm ins 18. Jahrhundert zu setzen. Okay, so far so good. Würde ich sagen, ist realistisch. Aber dass sie das dann 20 Jahre durchzieht, ohne Erfolg, würde sie nicht machen. Das glaube ich nicht.
Ich habe sie schon abgekauft,
tatsächlich. Das glaube ich nicht.
Ich habe sie abgekauft.
I don't know. Irgendwie, mich hat das Ende sehr unbefriedigt zurückgelassen. Ich war so, nee, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich erhofft hatte. Aber das fand ich doof.
Ich habe kurz gedacht, das ist eine Reality-TV-Sendung. Dann hat sie aber ja schon gesagt, ist wahrscheinlich eine Reality-TV-Sendung, weil so, dann ist corny.
Ja.
Wenn sie das denkt, dass es auch nicht ist. Ich fand die Erzählstimme von ihr wahnsinnig spannend, weil sie ist so wahnsinnig christlich. Also sie hat so gar nicht so doll dieses, dass sie wirklich denkt, alles muss Bio sein und so, sondern das ist eher so aus Versehen dazu gekommen.
Aber ich glaube, sie ist auch selbst gar nicht christlich, sondern sie denkt, sie müsste christlich sein.
Ja, sie ist christlich aufgewachsen. So. Was bedeutet, dass sie ständig in ihrem Kopf alle als Fotze beschimpft und dann sagt, sorry Gott.
Das ist wirklich sehr lustig.
Das fand ich ganz, ganz toll. Ja. Und auch sie hasst einfach alle.
Ja.
Sie hasst ihren Ehemann, sie kennt ihre Kinder nicht.
Null.
Sie hasst ihre Eltern, sie hasst ihre Schwiegereltern.
Sie hasst ihren Job, sie hasst das Influencerin zu sein, sie hasst einfach alles. Sie ist einfach eine tief unglückliche Person.
Sie hasst diese scheiß Kinder, sie hasst die Nanny, sie hasst die Producerin.
Sie hasst die Tiere, sie hasst die Farm, sie hasst die Natur. Sie hasst aber auch, also sie hat ja so einen ganz großen Hass auf ihre College-Freundin.
Ja.
Ich glaube, sie wäre auch da unglücklich. Ich glaube, sie ist einfach ein sehr unglücklicher Mensch.
Ja.
Ich glaube, da ist einfach ganz viel, wo sie unzufrieden ist und nicht so richtig rausgefunden hat, wie sie glücklich wird.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich dann sage, dann würde sie aber nicht 20 Jahre eine Sache machen, die sie unglücklich macht. Weil immer, wenn sie unglücklich ist, versucht sie es ja zu optimieren und versucht, was anderes zu machen. Und dann ist sie so, dann brauchen wir halt noch ein Kind. Dann brauchen wir die Ranch. Dann muss mein Mann Senator werden. So immer, wenn sie unglücklich ist, versucht sie eine Lösung ranzuziehen. Und dann ist sie, sie hat jetzt einfach den Verstand verloren und vergisst, dass sie, also sie hat gute und sie hat schlechte Tage. Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen plump.
Hi, Captain. Fall, dass du in der Folge auch noch vorbeischaust. Die Leute haben die bestimmt schon vermisst.
Was hast du denn, wie er da umknickt, zu Yesteryear zu sagen? Noch nichts, okay. Der Motor muss erst noch jetzt. Langsam aber sicher schalten wir in den ersten Gang.
Also, ich hab ihr das Show alles abkauft, weil ja wirklich, also der Körper ja manchmal sehr gut ist im Sachen einfach wegschließen.
Ja, das sowieso. Aber 20 Jahre.
Es sind nur so 15, es sind nicht 20
Jahre. Ja, aber auch 15. Du hast doch nicht 15 Jahre einen Psychotic Break, so.
Nee, aber sie fand es ja am Anfang, glaube ich, wirklich alles toll. Und als es dann mit die Kinder war, dann ist sie Gugu Gaga gegangen. Als sie ihr die Kinder weggenommen haben.
Ja, aber auch da, du ja, das
glaube ich. Also so, sie hat das ja alles so sehr krampfhaft aufrechterhalten. Der Ehemann, for whatever fucking reason, ist auch immer noch da. Obwohl sie wirklich abgrundtief hassen. Und als dann aber die älteste Tochter, als die dann wieder zurückgekommen ist und gesagt hat, ich nimm dir jetzt deine Kinder weg. Nee. Sie hat die anderen zwei mitgenommen, irgendwie so.
Nee, das ist ja ganz, ganz am Ende.
Na, aber was war denn?
Die ganzen Rückblicke sind ja, sie ist ja nicht frisch in dieser Zeit. Alles, was wir als Vergangenheitskapitel lesen, ist ja, sie ist da schon seit 15 Jahren und ist tief unglücklich und möchte fliehen und alles. Da hatte sie ja diesen Psychotic Break schon, offensichtlich.
Ja, aber ich finde, also in meinem Kopf war der große Break eben nicht, als sie gesagt hat, ich lösche jetzt meinen Instagram-Account und ich mache das auf 1844, sondern als dann die Kinder weg waren.
Ah, das meinst du, ja.
Und dann ist sie Gaga gegangen mit, ja, ich muss jetzt neue Kinder machen und dann wird es wieder passen. Und dann hat das eine funktioniert und dann ist die da abgerutscht und dann ist
ja, aber auch das glaube ich nicht, Loco, dass das 15 Jahre hält. Und dass sie dann mal gute und mal schlechte Tage hat, das fände ich irgendwie unrealistisch. I don't know, ich glaube irgendwie, ich hatte das Ende, vielleicht fällt mir auch irgendwann nochmal, kann ich nochmal genauer benennen, was mich da stört. Aber nee, Ende hat mich irgendwie nicht überzeugt. Der Anfang war wirklich richtig gut, der hat richtig Spaß gemacht. Ich fand, es ist natürlich ein bisschen doll, Trump-Wahlkampf, der Vater macht Manosphere, Verschwörungstheorien, Chemtrails, Treadwipe, so ist schon ein bisschen auch viel einfach so Buzzwords
sehr
drin.
Sehr zeitgeistig.
Ja, aber nicht, aber auf eine, so eine sehr offensichtliche Plattitüdenart, finde
ich. Ja, das
ich.
Kann gut sein.
Das hat mich dann manchmal so ein bisschen genervt, aber mein Gott, so hätte ich drüber hinwegschauen können.
Es hat ja irgendwie, da habe ich nicht nachrecherchiert, wie das ging, aber es hat ja im Schaffensprozess Anne Hathaway, sie schon gemacht bei der Autorin, und hat quasi, als bevor das Buch draußen war, schon die Rechte am Film gekauft und wird auch die Hauptrolle spielen. Und das sage ich komplett.
Ja, ich bin gespannt. Ich fand sie schauspielerisch in Teufel trägt Prada wirklich bodenlos, leider. Also wirklich unterirdisch schlecht. Und die Rolle braucht zumindest in der 1800 irgendwas Zeit schon ein bisschen Range,
ja,
bisschen Emotion im Gesicht.
Wo sie das spannend findet, ist, sie ist ja dann 20 Jahre älter.
Ja.
Wie wollen sie das im Film machen, dass wir das nicht kapieren?
Ich glaube, meine Frage ist eher, wie machen sie sie 20 Jahre jünger, weil Anne Hathaway ist 50.
Ja.
Wie soll sie eine 26-Jährige, also vielleicht besetzen sie eine andere Schauspielerin.
Ja.
Aber da, ich bin spannend. So, keine Ahnung, ob der Film
sie
was dran wird.
Den ersten Film und sie hat ganz viel Botox. Und dann lassen sie das alles dissolven und dann dran die andere Hälfte vom Film.
Super Idee. Damit würde ich sagen, haben wir das. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es empfehlen würde oder nicht. Ich glaube, es musst du ein bisschen selber entscheiden. Manche Leute finden das Ende vielleicht auch nicht so störend wie ich.
Ich zum Beispiel.
Mich hat es nicht abgeholt, aber ist auch okay.
Ich fand es ein solides, gutes Buch. Ich finde, es liest sich schnell weg. Ich finde, es macht Spaß.
Ja. Und ich glaube, bis zu so kurz vor Ende kommt man damit auch sehr gut aus so einer Leseflaute raus. Einfach, weil man das Gefühl hat, man macht richtig schnell Fortschritt.
Ja.
Weil man auch richtig schnell Fortschritt macht.
Captain?
Der schläft jetzt kurz auf dem Mikro.
Er headbumpt das Mikrofon.
Ich muss auch ehrlich sagen, wir müssen den Ventilator
wir müssen anmachen. Fenster aufmachen.
Ich komme gar nicht mehr klar. Damit danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr trieft nicht.
Wir hören uns in 2 Wochen. Mein Kühlpack und ich.
Das ist nicht mehr kühl, das
ist
doch
immer
nur noch warm.
Ach Gott.
Ach, Captain, ich hab dich so gern, aber wirklich kuscheln in diesem Wetter ist ein anderes Level an Selbstbestrafung.
Wir hören uns in 2 Wochen zu einer Themenfolge. Wir hören uns in 4 Wochen, wenn wir alle
das Meerschwein übt das Kind den Tod von Nora Gomringer gelesen haben.
Exakt.
Ich war mir kurz nicht mehr sicher, ob du den Titel noch weißt. Deswegen
nein,
hab ich mal hätte ich
wohl nicht mehr.
Habe ich mal ganz dezent reingegrätscht. Bin ihm mal ganz dezent ins Wort gefallen. Ja, top.
Und bis dahin?
Schwul und cool bleiben.
Hey, happy Pride.
Ich meine jetzt cool eher im Sinne von Hitze.
Ja, aber auch cool im Sinne von cool.
Ja, cool und kühl. Okay, anyhow, bye bye.
Bye.